Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal 2019. Bei uns sind heute Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben wir dann, wie immer, Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Zipse.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. In den vergangenen Jahren ist viel darüber geschrieben worden, dass Automobilhersteller ihr Geschäftsmodell verändern müssen. Es wird jedoch viel zu wenig darüber gesprochen, dass die eigentliche Transformation im Fahrzeug selbst stattfindet. Aber genau dort liegt die wahre Herausforderung und wird über den Erfolg oder Misserfolg in unserer Industrie entscheiden. Deshalb ist es unser Auftrag als BMW Group, das hochkomplexe Produkt Automobil für unsere weltweit wachsende Kundengruppe zukunftsfähig zu machen. Dabei können wir unsere Stärken voll ausspielen. Unser Umfeld bleibt volatil, gekennzeichnet durch politische Richtungsänderungen und emotionale Debatten. Zugleich gibt es aber auch sehr stabile Trends, die unser Geschäftsmodell stützen. In diesem Umfeld handeln wir mit klarem Fokus, um folgende Fragestellung beantworten zu können: Welche Fähigkeit besitzen wir und wie nutzen wir sie, um unser Geschäft voranzubringen? Was sind die wirklich entscheidenden Entwicklungen in der Mobilität? Und was wollen und brauchen unsere Kunden? Danach richtet sich unser strategisches Handeln aus. Unsere Strategiearbeit verstehen wir nicht als einmaligen, allumfassenden Aufschlag, sondern als laufenden Prozess, den wir permanent justieren und fortlaufend anpassen. Schnell, zügig und agil. Basis unserer strategischen Arbeit ist ein eindeutiges Kompetenzprofil der BMW Group. Unsere Kernkompetenz ist das Premium-Automobil, für die Bedürfnisse unserer Zielgruppe optimiert und mit seiner Umgebung vernetzt. Wir sehen in der Weiterentwicklung des Automobils ein tragfähiges und profitables Geschäftsmodell. Heute, aber auch in Zukunft. Und dabei denken wir konsequent vom Kunden her. Dieser Ansatz ist nicht nur entscheidend, um auf lange Sicht in einem harten Wettbewerb zu bestehen. Er ist gleichermaßen bedeutsam, wenn es darum geht, den politisch geforderten und gesellschaftlich gewollten Wandel zur Klimaneutralität erfolgreich zu gestalten. Das wollen auch wir. Als Unternehmen sind wir integraler Teil der Gesellschaft. Das ist und bleibt unser Selbstverständnis. Wie bei allen Produkten, Technologien und Innovationen gilt auch für die nachhaltige Mobilität, es wird sich die Lösung durchsetzen, die der Kunde annimmt. Wir verkaufen unsere Premiumfahrzeuge in rund 160 Nationen. Und schon hier wird klar, wie unterschiedlich die Bedürfnisse unserer Kunden sind. Das gilt für den Kunden als Individuum mit seinen ganz spezifischen Mobilitätsanforderungen im Alltag. Das gilt mehr denn je regional in Bezug auf die großen Weltregionen Europa, Asien und Amerika. Und es gilt zunehmend auch lokal in Bezug auf die divergenten Anforderungen von Stadt zu Stadt und von Region zu Region. Nicht weniger heterogen sind die gesetzlichen Vorgaben und technischen Anforderungen weltweit. Schon heute ist die BMW Group als globales Unternehmen in den großen Weltregionen mit eigener Produktion und Wertschöpfung fest verankert. Die fortschreitende Differenzierung greifen wir auf. In China, den USA und Europa suchen wir gezielt den Austausch mit Experten vor Ort durch sogenannte Mobility Councils. Und diese Erkenntnisse fließen direkt und sofort in unsere strategische Arbeit ein. So können wir in den Regionen künftig zugeschnittene Produkte, Antriebe, Ausstattungen und Services anbieten. Zugleich vertiefen wir unser Wissen über die Kunden und verbessern unsere Kundenansprache. Ein Beispiel ist China. Dort sind unsere Kunden deutlich jünger. Die Vernetzung ihres Fahrzeugs ist für sie ein wesentlicher Kaufgrund. Der gesamte Wohlstand wächst weiter stark an, was sich auf den Markt für Premium-Automobile auswirkt. Seit meinem Amtsantritt habe ich zweimal Premierminister Li Keqiang getroffen. Und ich hatte den Eindruck, Die BMW Group besitzt in China eine hohe Relevanz. Unseren Anliegen wird zugehört und wir gelten als sehr geschätzter Partner. Zeitnah werde ich auch in die USA reisen. Denn nicht nur in China und den USA, in allen Regionen ist individuelle Mobilität ein stabiler Langfristtrend. Und wir wollen die Chancen eines weltweit wachsenden Automobilmarkts nutzen. Laut Prognosen soll das Premiumsegment stärker zulegen als der Gesamtmarkt. Unser Ziel ist es, besser zu sein als das Premiumsegment. Im dritten Quartal 2019 ist die BMW Group in allen großen Regionen mit ihren jeweiligen Kernmärkten gewachsen. In Asien und in China trotz des Modellwechsels bei der BMW 3er Langversion, in Amerika und den USA trotz eines stagnierenden Marktes und in Europa trotz der Unsicherheit durch den Brexit sowie auch in unserem Heimatmarkt Deutschland. Insgesamt haben wir im dritten Quartal weltweit mehr als 610.000 Automobile ausgeliefert. Das bedeutet ein Plus von 3,6% gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Wir wachsen somit gegen den Trend und haben sowohl im dritten Quartal als auch in der 9-Monats-Betrachtung einen neuen Bestwert erreicht. Das gilt ebenso für die Marken BMW und Rolls-Royce. Und auch Mini konnte wieder zulegen. BMW Motorrad steuert ab das 9. Rekordjahr in Folge zu. Im dritten Quartal betrug der Zuwachs fast 10% und gestern haben wir auf der EICMA 3 neue Serienmodelle für das Jahr 2020 präsentiert. Unsere finanziellen Kennzahlen haben sich im dritten Quartal wie folgt entwickelt. Konzernergebnis vor Steuern über 2,2 Milliarden Euro. Das sind 23,4% mehr als im Vergleichszeitraum. Überschuss im Konzern über 1,5 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 11,5%. Und die EBIT-Marge im Segment Automobile erreicht 6,6%. Langfristig wollen wir trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen wieder in unseren Zielkorridor von 8-10% zurückkehren. Das bleibt unser grundsätzlicher Anspruch, das erwartet auch der Kapitalmarkt von uns und daran arbeiten wir konsequent und strukturiert. Angesichts der positiven Entwicklung im dritten Quartal bestätigen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Meine Damen und Herren, die BMW Group befindet sich unverändert in der größten Modelloffensive aller Zeiten. Sie umfasst neben attraktiven Modellen auch verschiedene Antriebstechnologien und neueste Standards der Vernetzung. Wir sehen darin einen wirksamen Beitrag, um die globale Erwärmung zu begrenzen und Emissionen zu verringern. Dabei leitet uns die wesentliche Fragestellung, wie trifft denn der Kunde die Entscheidung für ein Automobil? Unsere Erkenntnis ist, dass er zuerst sich für ein Fahrzeugsegment entscheidet, das zu seiner jeweiligen Lebenssituation passt. Und erst danach denkt er über die geeignete Antriebsart nach, Elektroantrieb, Plug-in-Hybrid, effizienter Benziner oder Dieselmotor. Unsere Kunden erwarten immer einen echten BMW, unabhängig vom Antrieb. Und bei uns können Sie selbstverständlich weiterhin wählen, ob Sie zum Beispiel eine 5er Limousine oder einen X3 fahren wollen. Zusätzlich, und das ist das Besondere, können wir Ihnen das gewählte Modell mit unterschiedlichen Antrieben anbieten. Wir nennen das The Power of Choice. Dafür legen wir die kommende Generation unserer Fahrzeugplattform ab 2021 für Heck- und Frontantrieb flexibel aus. Wir können auf einer Architektur verschiedene Antriebe fertigen und diese in unsere Werkstrukturen integrieren. Genauso aber können wir speziell auf die E-Mobilität zugeschnittene Fahrzeuge wie den E-Next ab 2021 im Werk Dingolfing bauen. Für einen Kunden ist es nicht wahrnehmbar, auf welcher Architektur sein Fahrzeug entsteht oder ob es sich um eine rein batterieelektrische Plattform handelt. Wir rechnen damit, dass die E-Mobilität ab 2021 deutlich zulegen wird. Denn ab dann gelten die neuen CO2-Vorschriften in der EU. Für uns steht weiterhin fest, wir wollen und wir werden die regulatorischen Vorgaben in der EU und weltweit erfüllen. Wir haben die Vorschriften immer eingehalten und uns frühzeitig auf neue Anforderungen vorbereitet. Denken Sie zuletzt an WLTP und RDE 1. Und das gilt auch jetzt wieder bei RDE 2 und dem NCAP-Crashtest. Mit RDE 2 verschärfen Sie erneut die Vorgaben für Stickoxidemissionen. Das gilt ab 2020 für neue Typen und ab 2021 für alle Neuzulassungen. Der europäische NCAP-Crashtest setzt ab 2022 für alle Fahrzeugklassen eine ganze Reihe von erweiterten Assistenzsystemen voraus. 2024 steigen die Anforderungen dann erneut. Pünktlich zu den neuen CO2-Vorgaben in der EU sind wir mit unseren neuen vollelektrischen Fahrzeugen am Start. Der BMW iX3 ab 2020, der BMW i4 ab 2021, der iNEXT als neuer Technologieträger der Marke i ebenfalls ab 2021. Der größte Markt für den iX3 ist China. Deswegen werden wir ihn dort auch fertigen und von dort in alle Welt exportieren. Dabei profitieren wir von unserer Erfahrung mit Elektromobilität. Seit 2003, wie Sie wissen, ist unser BMW i3 erhältlich. Er ist nicht nur ein Pionier der E-Mobilität, sondern bis heute in mehrfacher Hinsicht ein Vorbild für umfassende Nachhaltigkeit. Die Kunden honorieren das. Der i3 verkauft sich jedes Jahr besser. Über 160.000 Mal wurde er insgesamt ausgeliefert. Per September hat er um rund ein Fünftel gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Im Oktober waren es 3,4%. Deswegen statten wir ihn auch weiterhin mit Updates aus. Das macht ihn noch attraktiver. Seit 2016 ist die BMW Group Marktführer bei der E-Mobilität in Deutschland. Aktuell beträgt unser Marktanteil bei elektrifizierten Fahrzeugen 21%. Und auch in diesem Jahr läuft der erste vollelektrische Mini an. Für die Marke, die im urbanen Umfeld zu Hause ist, ein großer und wichtiger Schritt. Die Kunden warten darauf. Entsprechend hoch ist die Zahl der registrierten Interessenten. Aktuell sind es 78.000. Um die Elektromobilität zu beschleunigen, bringen wir auch die Technologie bei Batteriezellen voran. In der nächsten Woche startet unser neues Kompetenzzentrum Batteriezelle in München. Dort bündeln und vertiefen wir unser gesamtes Know-how zur Batteriezelle. Wir dürfen nicht vergessen, seit über 10 Jahren entwickeln und analysieren wir Batteriezellen. Derzeit arbeiten wir an den Zellen der kommenden Jahrzehnte. So können wir die funktionale Leistung und die Kosten der Batterie in unserem Sinne beeinflussen. Bereits heute produzieren wir Prototypen von Batteriezellen. Das hat den Vorteil, dass wir die Produktion von Batteriezellen bezüglich der chemischen Zusammensetzung und des Designs exakt in Auftrag geben und darüber hinaus die zugehörigen Produktionsprozesse bis ins Detail vorgeben können. Das bringt uns in eine strategisch starke Position. Wir haben die Option in der Hand, egal wie sich der globale Markt für Zellen entwickeln wird. Meine Damen und Herren, die BMW Group bekennt sich voll und ganz zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Und wir tun etwas. Allein in Europa haben wir in den vergangenen 20 Jahren den CO2-Ausstoß unserer Fahrzeugflotte im Durchschnitt um 40% verringert. Und auch in diesem Jahr werden unsere CO2-Flottenemissionen leicht zurückgehen. Damit sind wir besser positioniert als der Wettbewerb. In den nächsten Jahren erhöhen wir weiter zielgerichtet und geplant den Anteil elektrifizierter Fahrzeuge in unserer Neuwagenflotte. Dabei folgen wir in Europa einer anspruchsvollen Steigerungslogik. 2021 ein Viertel, 2025 ein Drittel und 2030 die Hälfte des Absatzvolumens. Auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle bleibt für uns eine Option im zukünftigen Technologiemix der Antwort. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre ist ein Marktangebot möglich, denn Wasserstoff kann als Bestandteil eines erneuerbaren Energiesystems relevant sein. Im Rahmen unserer Modelloffensive wurden in den letzten 2 Jahren fast alle Baureihen komplett erneuert, vom BMW 1er bis zum 7er, vom X1 bis zum X7. Und aktuell lauten unsere Schwerpunkte Luxus, Kompaktklasse, X-Familie, Plug-in-Hybride und M-Modelle. Im Luxussegment haben wir uns mit der Marke BMW weiter verstärkt. Dafür stehen die Modelle der neuen 8er-Reihe, der neue 7er und der völlig neue X7. Seit September ist das 8er Grand Coupé verfügbar. Es ist das volumenstärkste Modell der 8er-Reihe und der luxuriöseste viertürige Sportwagen, den BMW jemals gebaut hat. Damit sind wir gut aufgestellt für unser Ziel. 2020 wollen wir unseren Absatz in der Luxusklasse gegenüber 2018 verdoppeln. In der Kompaktklasse ist die Modellüberarbeitung des X1 seit September auf dem Markt, ebenso der neue BMW 1er. Mit ihm hält die neue Designsprache von BMW Einzug in dieses Segment, sowohl im Interieur als auch im Exterieur. Er basiert erstmalig auf der BMW Frontantriebsarchitektur. So konnten wir einen 1er entwickeln, der fahrdynamisch seinen Vorgänger deutlich übertrifft. Wir haben den Frontantrieb mit modernster Fahrwerkstechnik und aktornaher Radschlupfbegrenzung kombiniert. Diese innovative Traktionskontrolle kommt von BMW i. Dadurch setzt der neue 1er Benchmark bei Agilität und Präzision. Im nächsten Jahr sieht mit dem 2er Grand Coupé das erfolgreiche Konzept viertüriges Coupé in die Premium-Kompaktklasse ein. Unsere BMW X-Modelle sind weiterhin sehr begehrt, auch weil sie effizienter sind als viele vergleichbare Wettbewerbsmodelle. Im Jahresverlauf haben deshalb vor allem der X3 und der X4 deutlich zugelegt. X3 um 74%, X4 um 43,4%. Der X7 kommt seit März sehr gut bei den Kunden an. Ab Dezember wird der X3 als Plug-in-Hybrid unser Angebot ergänzen. Und im nächsten Jahr, wie bereits erwähnt, stellen wir den batterieelektrischen X3 vor. Ende diesen Jahres werden wir 12 rein elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride verfügbar haben. Für unsere Plug-in-Hybride spricht, sie sind auch als Erstwagen nutzbar. Die Kunden müssen sich keine Gedanken über die Reichweite machen. Außerdem lernen sie E-Mobilität im Alltag kennen. Die Hemmschwelle für den Kauf ist hier deutlich geringer als bei einem vollelektrischen Fahrzeug. Hinzu kommt der geringe Benzinverbrauch beim BMW 3er Plug-in-Hybrid im Schnitt 1,6 bis 1,8 Liter. Für die neue BMW 330e Limousine haben wir sogar einen zertifizierten CO2-Nachweis für den gesamten Lebenszyklus erstellen lassen. Im Vergleich zum Benziner hat der Plug-in-Hybrid einen Vorteil von rund 60%, wenn er mit grünem Strom geladen werden würde. Selbst wenn europäischer Durchschnittsstrom in der Nutzungsphase geladen wird, beträgt der Vorteil noch gut 20%. Im nächsten Jahr kommt auch der 3er Touring als Plug-in-Hybrid-Variante. Die BMW M GmbH ist so breit aufgestellt wie nie zuvor. Mit dem X3 M, X4 M und den M8 Modellen ist das Portfolio deutlich gewachsen. Alle neuen Modelle sind bereits ab Marktstart auch als Competition-Modelle erhältlich. Anfang Oktober haben wir den X5 und den X6 M vorgestellt. Die M GmbH steuert erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zu. Meine Damen und Herren, das Auto wird weiterhin eine gewichtige Rolle im Leben der Menschen und in unserer Gesellschaft spielen. Eben weil es für viele relevant ist, gerade in den suburbanen und ländlichen Gebieten. Deshalb investieren wir weiterhin sehr viel Geld in die Transformation der individuellen Mobilität. Und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass bei uns im Unternehmen Aufwand und Ertrag im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Die Mobilitätsdienste von YourNow im Joint Venture mit Daimler kommen sehr gut an. Mehr als 83 Millionen Kunden nutzen diese Dienstleistungen. Die Zahl der Transaktionen stieg per September auf über 420 Millionen. Die Digitalisierung erhöht zusätzlich die Komplexität bei den Markt- und Produktanforderungen und spiegelt die Tatsache wider, dass unsere Industrie immer anspruchsvoller wird. Für viele in unserer Branche ist das ein Problem. Für uns ist das eine Chance. Wer auf lange Sicht erfolgreich sein will, muss diese steigende Komplexität beherrschen und gleichzeitig profitabel sein oder die Konsequenzen tragen. Die ersten neuen Player machen diese Erfahrung bereits. Unsere Stärken werden dagegen oft unterschätzt und deswegen betone ich das heute hier. Wir sind heute ein global aufgestellter Hochtechnologiehersteller. Durch die Expertise von Zehntausenden hervorragend qualifizierten Mitarbeitern, die in schlüssigen Prozessketten zusammenarbeiten, auch mit Lieferanten, entsteht in jedem Serienfahrzeug ein Stück Hochtechnologie, das unsere Kunden in ihrem Alltag ganz unkompliziert nutzen. Für Sie entwickeln wir das Automobil mit all seinen Funktionen weiter und rüsten es für die Zukunft. Dazu sind wir technologisch und finanziell in der Lage, weil wir die notwendige Integrationskompetenz besitzen und Effizienz und Flexibilität vereinen können. Daher sind wir sicher, unser Geschäftsmodell wird durch den weitreichenden technologischen Wandel sogar noch gestärkt. Der Fortschritt kann nur von uns selbst geleistet und getrieben werden. Das ist unsere Rolle für die Zukunft des Automobils in der Gesellschaft. Und dieser Verantwortung stellen wir uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Soweit Herr Zipse, vielen Dank. Und nun Herr Dr. Peter, bitteschön.
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. In den ersten 9 Monaten haben sich unsere Erwartungen an die Geschäftsentwicklung bislang voll bestätigt. Alle Segmente sind im 3. Quartal wie geplant auf Wachstumskurs. Wie erwartet haben sich die Finanzkennzahlen im laufenden Geschäftsjahr von Quartal zu Quartal besser entwickelt. In einem anspruchsvollen und extrem volatilen Umfeld sind wir auf Kurs, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Im 3. Quartal liegen die Umsatzerlöse im Konzern mit 26,67 Milliarden Euro, wie erwartet, solide über Vorjahr. Hier spiegeln sich insbesondere die gute Performance unserer jungen Produktpalette und auch positive Währungseffekte wider. Insbesondere neue Modelle wie der X3 und der X4 sind nun voll verfügbar und kommen bei den Kunden hervorragend an. Im renditestarken Luxussegment haben wir unser Angebot mit den neuen 8er-Modellen, dem neuen 7er und X5 sowie dem X7 deutlich erweitert. Das operative Geschäft hat sich im 3. Quartal insgesamt entsprechend unserer Erwartungen entwickelt. Dank der starken Performance unserer Modelle in einem überwiegend rückläufigen Marktumfeld liegt die EBIT-Marge im Automobilsegment im 3. Quartal trotz nach wie vor hoher Vorleistungen bei 6,6%. Der Basiseffekt aus den hohen Belastungen im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen infolge der WLTP-Umstellung und Gewährleistungsthemen wirkt sich im Vorjahresvergleich zusätzlich positiv aus. Das Finanzergebnis liegt nach 9 Monaten wie erwartet deutlich unter dem Vorjahreswert. Im At-Equity-Ergebnis wird das bessere BBA-Ergebnis durch die geplanten laufenden Verluste aus den YourNow-Gesellschaften überkompensiert. Gerade in urbanen Räumen sehen wir mit YourNow jedoch großes Potenzial, um neue Kundengruppen zu erschließen, insbesondere in Europa und in Lateinamerika. Positive Bewertungseffekte aus der Übernahme von DriveNow im letzten Jahr wirken sich im Vorjahresvergleich negativ aus. Der Saldo aus dem einmaligen Aufwertungseffekt aus der Bündelung der Mobilitätsdienstleistungen mit Daimler in diesem Jahr und Wertberichtigungen aufgrund der Anpassung der Geschäftserwartungen bei einzelnen YourNow-Gesellschaften beträgt per September plus 60 Millionen Euro. Bewertungseffekte bei Zinsderivaten haben das Finanzergebnis wie in den Vorquartalen deutlich belastet. Das Konzernergebnis vor Steuern ist im 3. Quartal um 23,4% auf rund 2,25 Milliarden Euro angestiegen. Die EBT-Marge liegt vor dem Hintergrund der angesprochenen Vorjahreseffekte und der insgesamt guten Geschäftsentwicklung bei 8,4% und damit ebenfalls über Vorjahr. Und das trotz deutlich höherer Ausgaben für die Entwicklung von neuen Technologien. Im 3. Quartal sind die Forschungs- und Entwicklungskosten nach IFRS im Vergleich zum Vorjahr um 14,2% höher ausgefallen. Per September waren es bereits knapp 370 Millionen Euro mehr als 2018. Die F&E-Quote liegt im gleichen Zeitraum bei 5,9% und damit leicht unter Vorjahr. Die Investitionen haben sich von Januar bis September ebenfalls deutlich auf 3,31 Milliarden Euro erhöht. Die Investitionsquote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen und beträgt nach 9 Monaten 4,4%. Im Mittelpunkt standen neben Vorleistungen für neue Modelle wie den 1er, den 3er und den 4er auch Elektrifizierungsthemen und Entwicklungsleistungen für die nächste Generation hochautomatisierter Fahrsysteme. Die ersten Einheiten des Mini Electric werden schon seit Anfang November in Oxford produziert. Bereits im nächsten Jahr kommt mit dem iX3 die 5. Generation unseres in-house entwickelten Elektroantriebs auf den Markt. Auch für die Entwicklung neuer Technologien für den iNext sowie die nächste Generation unserer Infotainment-Systeme haben wir weiter Vorleistungen getätigt. Trotz der Belastung durch die zahlreichen Zukunftsthemen, das wie erwartet rückläufige Finanzergebnis und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Kartellverfahren der EU-Kommission beträgt das Vorsteuerergebnis in den ersten 9 Monaten 5,06 Milliarden Euro. Die Umsatzrendite liegt bei 6,8%. Damit liegen wir im Wettbewerbsvergleich und vor dem Hintergrund der herausfordernden Rahmenbedingungen für unser Geschäft weiterhin auf einem hohen Niveau. Meine Damen und Herren, unser Anspruch ist jedoch ein anderer. Denn Zukunftsvorleistungen in neue Technologien und die E-Mobilität müssen finanziert werden. Daher arbeiten wir weiter konsequent an den Themen, die wir selbst in der Hand haben. Im Rahmen von Performance Next implementieren wir bereits seit 2 Jahren kontinuierlich Maßnahmen, um unsere Effizienz weiter zu steigern. Bis 2022 wollen wir so Potenziale in Höhe von mindestens 12 Milliarden Euro im Unternehmen heben. Rund die Hälfte davon soll durch Maßnahmen auf der Vertriebsseite, insbesondere durch eine noch systematischere und datenbasierte Vertriebssteuerung bis auf Händlerebene, sowie Themen im indirekten Einkauf, etwa Synergien durch eine umfassendere Bündelung von Vergaben, erschlossen werden. Ein weiteres Fokusthema mit großer Hebelwirkung ist die Reduktion von Komplexität bei der Entwicklung von neuen Produkten, die ich bereits an anderer Stelle näher erläutert habe. Hier werden die Ergebnisse jeweils mit den neuen Modellanläufen voll zur Wirkung kommen. Darüber hinaus arbeiten wir an der Senkung der Personalkosten, der direkten Materialkosten und der Investitionen. Ein Großteil der Maßnahmen ist bereits in Umsetzung. Den Kapitaleinsatz optimieren wir außerdem durch gezielte Kooperationen und Partnerschaften. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Kostenstruktur aus, wir werden damit deutlich schneller und bündeln Kompetenzen. Ein gutes Beispiel sind unsere Partnerschaften mit Daimler beim autonomen Fahren und den Mobilitätsdienstleistungen. Meine Damen und Herren, nun zu den einzelnen Segmenten. Im Segment Automobile liegen die Umsatzerlöse nach 9 Monaten mit 64,85 Milliarden Euro leicht über Vorjahr. Im 3. Quartal ist der Umsatz, insbesondere beeinflusst von positiven Mixeffekten aus neuen Modellen wie dem 8er und dem X7, aber auch aufgrund von Währungseffekten, solide um 9,0% gewachsen. Beflügelt von der dynamischen Absatzentwicklung ist das operative Segmentergebnis im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahr auf 1,52 Milliarden Euro angestiegen. Im Vorjahr war das Ergebnis stark belastet von den Marktverwerfungen infolge der WLTP-Umstellung sowie erhöhten Rückstellungen für Qualitätsthemen. Die EBIT-Marge liegt entsprechend mit 6,6% über dem Vorjahreswert. Wie erwähnt, haben wir dabei weiter Vorleistungen im Rahmen der fortgesetzten Modelloffensive und im Zusammenhang mit der Elektrifizierung getätigt, die das Ergebnis belasten. Per September beträgt das EBIT einschließlich der Rückstellung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen der EU-Kommission aus dem 1. Quartal 2,67 Milliarden Euro. Die Marge liegt bei 4,1%. Damit sind wir auf Kurs, unseren angepassten Zielkorridor von 4,5 bis 6,5% für das Gesamtjahr zu erreichen. Das Vorsteuerergebnis ist im dritten Quartal entsprechend der guten Geschäftsentwicklung auf 1,53 Milliarden Euro gestiegen. Beeinflusst durch das wie geplant gesunkene Finanzergebnis sowie die Rückstellung im Zusammenhang mit dem Kartellverfahren der EU-Kommission aus dem ersten Quartal liegt das Ergebnis von Januar bis September mit 2,99 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert. Wie angekündigt belasten zudem negative Effekte aus Währungen und Rohstoffen das Ergebnis. Der Free Cashflow im Automobilsegment liegt nach den ersten 9 Monaten bei 1,024 Milliarden Euro, im Wesentlichen bedingt durch das niedrigere Ergebnis und einen im Vergleich zum Vorjahr höheren Bestandsaufbau für die Einführung der neuen Modelle. Für das Gesamtjahr rechnen wir unter dem Einfluss der oben genannten Faktoren mit einem Free Cashflow in Höhe von rund 2 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Segment Finanzdienstleistungen, das im dritten Quartal erneut eine starke Performance hingelegt hat. Neben dem guten Portfoliowachstum haben sich auch Währungseffekte positiv ausgewirkt. Auch die Risikosituation hat sich weiter sehr stabil entwickelt. Zum 30. September wurde ein Bestand von rund 5,4 Millionen Verträgen mit Endkunden betreut. Mehr als 500.000 Neuverträge mit Endkunden wurden allein im dritten Quartal abgeschlossen. Diese erfreuliche Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im Ergebnis vor Steuern wider. Es ist im gleichen Zeitraum um 8,7% auf fast 600 Millionen Euro angestiegen. Per September kletterte das Vorsteuerergebnis um 5,4% auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Auch das Segment Motorräder hat das dritte Quartal erfolgreich abgeschlossen. Bei einem Absatzplus von 9,9% hat das operative Ergebnis auf 35 Millionen Euro zugelegt. Per September wurden knapp 137.000 Motorräder an Kunden ausgeliefert. Das Segmentergebnis vor Finanzergebnis ist um 8,7% auf 226 Millionen Euro gestiegen. Entsprechend liegt die EBIT-Marge im Quartal bei 6,3% und per September bei 12,1%. Meine Damen und Herren, auch für die verbleibenden Monate des Jahres erwarten wir eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung in allen Segmenten. Wir bestätigen daher unsere Guidance für das Gesamtjahr. Unsere Prognosen setzen voraus, dass die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich nicht wesentlich verändern. Ein Risiko stellt nach wie vor die ungeklärte Situation hinsichtlich des geplanten EU-Austritts Großbritanniens dar. Auch der weltweite Handelsstreit könnte weiter eskalieren und das Geschäft im letzten Quartal und darüber hinaus zusätzlich belasten. Im Segment Automobile gehen wir weiterhin von einem leichten Anstieg bei den Auslieferungen aus. Diese Entwicklung wird getragen von unserem Produktmomentum aus neuen Modellen der X-Familie rund um den neuen X7, dem neuen 1er und dem volumenstarken 3er als Limousine und Touring. In Europa ist die Entwicklung in den ersten 3 Quartalen nicht so robust verlaufen wie zu Jahresanfang gedacht. Wir haben unsere Volumenplanung daher im Lauf des Jahres kontinuierlich an die aktuelle Marktentwicklung angepasst. Auch in den verbleibenden Monaten des Jahres werden wir die Ergebnisqualität klar im Fokus behalten. Dank unseres flexiblen Produktionsnetzwerks sind wir in der Lage, schnell auf Veränderungen im Umfeld zu reagieren. China wächst dagegen derzeit stärker als gedacht. Dieses Wachstum wird sich jedoch nur bedingt im operativen Ergebnis widerspiegeln, da es im Wesentlichen im Joint Venture BBA stattfindet. Im Gesamtjahr erwarten wir im Segment eine EBIT-Marge innerhalb unseres angepassten Zielkorridors von 4,5 bis 6,5%. ohne den Effekt aus der Rückstellung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen der EU-Kommission wird die Marge innerhalb der ursprünglich geguideten Bandbreite von 6-8% liegen. Im Segment Motorräder planen wir einen soliden Anstieg der Auslieferungen. Bei der EBIT-Marge erwarten wir weiterhin einen Wert im Zielkorridor von 8-10%. Im Segment Finanzdienstleistungen rechnen wir mit einer Eigenkapitalrendite auf Vorjahresniveau und damit über unserem Zielanspruch von 14%. Wie erwartet hat sich das Finanzergebnis deutlich negativ entwickelt. Beim Konzernergebnis vor Steuern gehen wir daher weiterhin davon aus, dass es auch beeinflusst durch die Rückstellung aus dem ersten Quartal deutlich unter dem Vorjahreswert liegen wird. Insgesamt befinden wir uns trotz aller Herausforderungen im derzeitigen Umfeld im Wettbewerbsvergleich in einer starken Position. Meine Damen und Herren, unsere Ziele sind ambitioniert. Bei Ergebnis und Profitabilität streben wir weiter Verbesserungen an. Dieses Mindset ist tief in unserem Unternehmen verankert. Wir gehen weiter konsequent unseren eigenen Weg mit Umsicht und einer klaren strategischen Ausrichtung. Das bleibt unser Anspruch auch und insbesondere in einem volatilen Umfeld. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Herr Peter. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Uns hat eine erste Frage erreicht, und zwar von Stefan Kroneck von der Börsenzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag allerseits. Ich habe drei Fragen. Es geht um die Umsatzrendite. Nach 9 Monaten haben Sie 4,1% erreicht. Sie liegen dann noch unter der deutlich reduzierten Range-Spanne von 4,5-6,5%. Können Sie bitte mal näher erläutern, was Sie noch im laufenden vierten Quartal erreichen, was dann da die Hebeleffekte. Dann zu Ihren Anpassungen bei den Your-Now-Gesellschaften. Da hätte ich mal gerne gewusst, warum Sie da was angepasst haben nach unten. Was sind da die entscheidenden Effekte? Ja, danke.
Gut, das waren jetzt zwei Fragen, Herr Kroneck.
Ja, genau, okay. Zwei.
Okay, alles klar. Herr Dr. Peter, bitte.
Vielleicht mal zum Ausblick Gesamtjahr, 4,5-6,5 EBIT-Marge für das Gesamtjahr steht als unsere Guidance. Warum sind wir da auf einem guten Weg? Weil wir dank unseres Produktmomentums, auch dank der Entwicklung unserer Ergebnisqualität, sehr zuversichtlich sind, dass wir von dem Punkt, an dem wir heute stehen, uns in den kommenden 3 Monaten in Richtung 4,5-6,5 entwickeln werden. Dazu tragen insbesondere bei auch die neuen Produkte volle Verfügbarkeit. X5, X7 läuft sehr, sehr stark. Der 8er ist erfolgreich jetzt auch mit dem als Grand Coupé wird in die Märkte eingeführt. Ganz wichtig auch in den weltweiten Märkten die Dreier-Limousine lang wird in China gerade eingeführt und auch gerade für die europäischen Märkte der neue 1er, bei dem wir sehr zuversichtlich sind, dass der sich so entwickeln wird, wie wir das erwarten. Warum haben wir das angepasst? Wir haben uns, wie das üblich ist, nachdem wir das Joint Venture gebildet haben, zusammengesetzt mit der Geschäftsführung, mit unserem Partner auf der Shareholder-Seite und haben die Ergebniserwartungen von allen Verticals, also von allen Geschäftseinheiten überarbeitet. Und das Ergebnis habe ich Ihnen gerade präsentiert. Das ist ein ganz normaler Vorgang aus unserer Sicht. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir insbesondere für die Georegionen Europa und auch Südamerika mit unserer Aufstellung bei YourNow eine sehr, sehr starke Position uns Schritt für Schritt erarbeiten werden.
Gut, vielen Dank, Herr Peter. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Oliver Sachgau von Bloomberg. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, hallo, guten Morgen. Auch zwei Fragen von meiner Seite. Die erste Frage, wir haben von Ihren Kollegen und auch von den Zulieferern in den letzten Wochen gehört, dass die keine Erholung im Automarkt in den nächsten Monaten, auch in den nächsten Jahren erwarten. Ich wollte fragen, wie sehen Sie allgemein den globalen Automarkt? Erwarten Sie irgendwelche Erholungen in den nächsten Jahren, vor allem vielleicht auf 2020? Ich weiß, Sie können da nicht viel quantifizieren, aber vielleicht ein bisschen Farbe über, was Sie da erwarten. Die zweite Frage bezieht sich auch auf YourNow. Sie haben in diesem Quartal, wenn ich das richtig gesehen habe, 92 Millionen Verlust in dem Bereich gesehen. Wann erwarten Sie oder erwarten Sie, dass dieses Segment irgendwann mal ins Plus oder Neutral kommt? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Sachgau. Dann fangen wir mit Herrn Zipse an bezüglich Entwicklung der Automärkte in der Zukunft und dann Herr Dr. Peter.
Ja, Herr Sachgau, vielen Dank für Ihre Frage. Lassen Sie uns kurz mal auf den gesamten weltweiten Automobilmarkt und was sich seit eigentlich mehreren Jahren tut. Der gesamte Markt ist seit 2017 bereits im Rückwärtsgang. Wir waren, ich nehme jetzt mal Zahlen, die aus dem, die ohne die Light-Duty-Trucks sind. Wir waren 2017 noch bei irgendwo 88 Millionen, das ist dann runtergegangen auf 85 Millionen im vergangenen Jahr und 2019 werden wir wieder drunter liegen. Also die Gesamtmarktlage ist im Rückwärtsgang. Wenn Sie aber während dem gleichen Zeitraum das Premium-Segment bedachten, ist es während der ganzen Zeit gewachsen. Das hat dazu geführt, dass die BMW Group dieses Jahr rund 2,9% Weltmarktanteil erreichen wird, der höchste jemals erreichte Anteil. Und dieser Ausblick ist für das Premium-Segment auch in Zukunft robust. Also wir gehen davon aus, dass wir sowohl gegenüber dem Weltmarkt als auch aufgrund der Produktoffensive gegenüber dem Premium-Segment weiter Marktanteile gewinnen werden. Und jetzt kommt es eben sehr, sehr stark darauf an, in welchem Segment Sie sich befinden. Wenn Sie nur im Basissegment sind, haben Sie natürlich diesen Rückgang, der schon seit einigen Monaten und Jahren erfolgt, mit regionaler Unterschiedlichkeit, muss man dazu auch sagen. In China ist es besonders stark, allerdings in Summe auf natürlich hohem Niveau, während es im Premium-Segment anders aussieht. Also Ihre Frage müssen Sie mir sehr genau aufpassen, wem Sie den stellen. Wir sind weiterhin gehen davon aus, dass die Märkte in unserem Segment eine gute Robustheit zeigen.
Gut, zweiter Teil der Frage, YourNow, wann in den schwarzen Zahlen? Herr Peter, bitte.
Das auch vielleicht zunächst mal ein ganz grundsätzliches Statement. Wir halten diese Mobilitätsdienste für ein äußerst relevantes und zukunftsträchtiges Feld und haben genau deswegen unsere fünf Verticals aufgesetzt. Das dritte Quartal war wie geplant von hohen Investitionen geprägt, insbesondere in Themen wie IT-Harmonisierung, die dringend notwendig ist. Und wir bewegen uns auch, wie man auch an den Zahlen von anderen sehen kann, in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld hier. Nur noch mal zur Erinnerung, wir haben über 420 Millionen Transaktionen in diesem Jahr schon über diese Plattform gemacht. Wir sind präsent in über 1300 Städten. Wir bedienen 83 Millionen Kunden. Und das Geschäftsfeld, wir haben ganz klar die Erwartung, dass dieses Geschäftsfeld auf mittlere Sicht einen positiven Beitrag leisten wird. Es macht, glaube ich, gar keinen Sinn, in so einem volatilen und wettbewerbsintensiven Umfeld jetzt darauf zu spekulieren, in welchem Quartal oder in welchem Jahr das genau stattfinden wird. Aber das ist ganz klar die Ambition sowohl der Geschäftsführung als auch der beiden Shareholder.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Markus Wasse vom Handelsblatt. Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Zwei Fragekomplexe. Das eine bezieht sich auf den Handelsstreit, den Sie erwähnt haben, den Sie nochmal als Risiko auch für die Geschäftsentwicklung dargestellt haben. Da würde mich mal konkret die Situation interessieren, was die angedrohten Zölle auf Autoimporte aus Europa in die USA angeht. Da haben wir jetzt zuletzt Signale gehört, dass diese Zölle wahrscheinlich nicht kommen von der US-Regierung. Daher meine konkrete Frage, haben Sie diese Signale auch? Wie schätzen Sie die Lage ein? Und welche Zugeständnisse hat denn die deutsche Autoindustrie und BMW gemacht? Herr Krüger hatte ja zum Beispiel angekündigt, dass man ein Getriebewerk oder Komponentenwerk in den USA zusätzlich bauen könnte. Und die Frage ist, ob Sie diesen Plan jetzt verfolgen und ob Sie das auch umsetzen. Wäre die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich auf den VDA. Da wissen wir ja, dass ein neuer Präsident gesucht wird. Gestern Abend haben wir gehört, wer es nicht werden will, Sigmar Gabriel. Meine Frage ist, welche Erwartungen haben Sie denn jetzt an den Präsidenten oder an einen zukünftigen Präsidenten? Und ganz konkret, können Sie sich vorstellen, dass das auch mal eine Frau werden kann? Danke.
Lieber Herr Fasse, hier ist der Marc Schöberl auch gleich mal. Sie können sich vorstellen, ich übernehme den Part VDA. Da werden wir öffentlich nicht spekulieren, aber natürlich können wir uns auch vorstellen, dass es eine Frau werden könnte. Das ist ganz klar. Im Übrigen kann ich darauf hinweisen, dass den Prozess der Nachfolge von Herrn Mattes wird gesteuert über Ola Källenius und Herrn Kirchhoff, den beiden Vizepräsidenten. Also im Ernstfall bitte sich an die beiden Herren zu wenden. Von uns wird es da öffentlich keine Aussagen dazu geben. So, Handelsstreit, Risiko, das würde ich dann weiterleiten an Herrn Zipse. Ja. Bitte.
Hallo Herr Fasse. Die Frage kam natürlich jetzt nicht ganz unerwartet, die Sie stellen. Wir können dazu sagen, dass wir in vertrauensvollen, kooperativen und auch durchaus intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten sind, ob das in Deutschland oder USA ist. Darüber hinaus haben Sie bitte Verständnis, dass wir über potenzielle Auswirkungen und ob das kommt, hier keine Aussage treffen können. Wir können nur sagen, dass die Gespräche vertrauensvoll und kooperativ sind.
Gut, vielleicht noch die Nachfrage. Das gibt also die Erhöhung des Bezugs von Komponenten in den USA hat aber Herr Krüger damals schon in Aussicht gestellt und auch gesagt, es könnte auch ein Getriebewerk werden mit einem Partner. Haben Sie da was beschlossen?
Also das sind jetzt zwei Dinge, die Sie da gerade vermischen. Das eine ist dieser 3 Jahren laufenden Verhandlung zu USMCA. Die haben erstmal mit dem Handelskonflikt gar nichts zu tun. Die werden immer sehr schnell zusammengemischt. Zu UCMCA, da liegen die Anforderungen vor, aber es gibt Fragen zur Detaillierung bezüglich der wirklich betroffenen Komponenten. Da sind wir im Austausch mit den Washingtoner Behörden, auch im konstruktiven Austausch. Und da werden im Rahmen von diesen Diskussionen wird auch entschieden, ob wir weitere Komponenten lokalisieren. Auch im Antriebsbereich. Und der Antriebsbereich besteht aus Verbrennungskomponenten, Getriebekomponenten und eben auch Elektromobilitätskomponenten. Und wir sind dann im intensiven Austausch, wo es für uns Sinn macht, diese Komponenten danach zu lokalisieren.
Mhm. Gut. Okay. Danke, Herr Fasse. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Gabriel Wirth, Bayerischer Rundfunk. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, grüß Sie. Ich habe aber mehrere Fragen als nur eine. Zum einen zum gestrigen Autogipfel. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Was sagen Sie zur Anhebung der Kaufprämien? Und wo erwarten Sie sich hier zusätzlichen Schub? Bei welchen Modellen? Welche Auswirkungen möglicherweise auf die Plug-in-Hybride? Dann würde ich gerne wissen, wie laufen denn die Gespräche mit den Arbeitnehmern? Herr Peter hat ja gesagt, dass der Anspruch ein anderer ist. Das bedeutet ja auch, Sie wollen ja auch Personalkosten einsparen. Wie laufen da die Gespräche und bleiben Sie bei dem Ziel, dass es im Dezember eine Einigung gibt? Und dann würde mich noch interessieren, Sie haben gesagt CO2-Ziele, wir wollen sie erreichen, sie sind aber jetzt wahrscheinlich noch weit entfernt. Sie sprachen von einem leichten Rückgang. Kann man das konkretisieren? Herzlichen Dank.
Gut, vielen Dank, Herr Wirth. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Herrn Zipse an zum Thema Ergebnis Autogipfel.
Ja, Herr Wirth, vielen Dank für Ihre Frage. Sie sprechen den konzertierten Aktion Mobilität am Montagabend im Kanzleramt an. Umfassend kann man sagen, es war wirklich eine sehr kooperative, zielgerichtete Atmosphäre, weil absolute unisone Einigkeit in dem Raum bestand, dass wir hier die Ausrollung der Elektromobilität beschleunigen müssen und dass ein wesentlicher oder zwei wesentliche Hinderungsgründe die Entwicklung der Infrastruktur zum Laden und zweitens die Preiserreichbarkeit für die Fahrzeuge ist. Zum ersten Punkt, zur Ladeinfrastruktur, haben wir uns committed, im Rahmen eines beschleunigten Ausbaus von Ladeinfrastruktur innerhalb auch der Konzernstrukturen einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Die BMW Group hat sich hier committed, 4.100 Ladestationen bis 2021 zu installieren. 50% dieser Ladestationen wird auch öffentlich zugänglich sein. In Summe wird es dann dazu führen, die geforderten zusätzlichen 15.000 Ladestationen kurz- bis mittelfristig installiert zu haben. Das ist eine enorme Größe, wenn wir vergleichen, in Deutschland gibt es momentan nur 26.000 Ladestationen. Also ich denke, ein substanzieller Beitrag der Automobilindustrie hier. Der zweite Teil sind die Förderprämien, die Sie angesprochen haben. Da gibt es zwei Dinge zu besprechen. Das erste war die Neueinführung einer Förderhöhe von 40.000 Euro netto auf den Listenpreis gerechnet. Und alle darunter liegenden Förderprämien werden um 50% erhöhen. Sie wissen ja, es gibt heute eine Förderprämie und die werden jeweils um 50% erhöht. Für die darüber liegenden Fahrzeuge um 25%. Intensiv diskutiert worden ist es eine neue Höchstgrenze, die heute bei 60.000 Euro liegt. Wir haben intensiv darüber geworben, um die Beschleunigung noch schneller zu machen, diese Fördergrenze deutlich zu erhöhen, vielleicht sogar ganz wegzunehmen. An dem Abend haben wir uns auf 65.000 Euro geeinigt, aber wir bleiben hier weiter im Gespräch und würden weiter dafür eintreten, diese Fördergrenze deutlich anzuheben und sogar ganz wegzulassen. Das Zweite, was gemacht worden ist, und das ist fast noch wichtiger als die Grenze der Förderprämie, ist, dass wir dafür geworben haben, junge gebrauchte Automobile, die noch nicht gefördert worden sind, in die Förderung mit aufzunehmen, um die Ausrollung der Elektromobilität deutlich beschleunigen zu können. Das ist angenommen worden und wird jetzt bezüglich der Umsetzung, wie man das tut, um also absolut ausschließen zu können, dass eine Doppelförderung auftreten kann, wird ausgearbeitet. Genau. Insofern sind wir als BMW Group mit dem Ausgang des Gipfels sehr zufrieden und das ist ein wichtiges Signal in die Zukunft.
Gut, vielen Dank, Herr Zipse.
Daran anschließend, Herr Wirth, würde ich vielleicht mit Ihrer dritten Frage weitermachen, dem Thema CO2. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Wir haben zwischen 1995 und 2018 den CO2-Ausstoß unserer in Europa verkauften Fahrzeuge um 42% verringert. Wir lagen im vergangenen Jahr bei 128 Gramm. Wir planen im laufenden Jahr einen leichten Rückgang. Warum einen leichten Rückgang? Weil wichtige Plug-in-Hybrid-Modelle, wie insbesondere der 3er Plug-in-Hybrid, der X5 Plug-in-Hybrid, nicht volljährig zur Verfügung standen, sondern erst relativ spät im Jahr, nämlich gerade jetzt eingeführt werden. Ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Produkte im Markt sehr gut ankommen werden und dann uns helfen werden, die Ziele in 2021 zu erreichen. definitiv sind Strafzahlungen für uns keine strategische Option. Das ist ganz klar. Dann zu Ihrem Thema Personalaufwand. Jawohl, Personalaufwand gehört zu den Themen, die wir momentan sehr konsequent und strukturiert angehen. Wir konzentrieren uns dabei in den Gesprächen mit der Arbeitnehmervertretung insbesondere auf die Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen, auf die Rückführung von 40-Stunden-Verträgen auf 35-Stunden-Verträge, die Reduzierung von Zeitarbeitskräften, auch eine Anpassung der Erfolgsbeteiligung. Wir sind, was die Entwicklung der Mitarbeiterzahl angeht, im laufenden Jahr auf einem sehr guten Weg. Wir sind trotz des Aufbaus in wichtigen Feldern, wir sind live gegangen mit unserem Werk in Mexiko, wir bauen in Themen wie Elektrifizierung, wir eröffnen in wenigen Tagen das Batteriezentrum, bauen dort entsprechend Ingenieure auf und trotzdem sind wir flat in der Anzahl der Mitarbeiter, was, glaube ich, zeigt, dass unser Ansatz gut funktioniert, und ich bin ganz optimistisch, dass wir noch im laufenden Jahr eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern abschließen können.
Gut, vielen Dank, Herr Peter. So, wir nähern uns der 11-Uhr-Marke. Ich würde mal sagen, wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Bitte, wenn es geht, ein bisschen kürzer. Nächste Frage.
Die nächste Frage kommt von Marco Engelmann, BPA. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, hallo, guten Morgen in die Runde. Ich habe die Frage, Herr Dr. Peter, Sie haben die Erwartungen an den Free Cashflow gesenkt. Jetzt werden Sie deutlich unter Vorjahr landen, also im Autogeschäft. Müssen sich die Aktionäre auf eine weitere Kürzung bei der Dividende einstellen? Und dann noch eine Frage, Sie erwähnten, dass Sie in Europa die Volumenplanung deutlich zurückgenommen haben im bisherigen Jahr. Wie viel ist das genau und können Sie sagen, wie viel Sie da im vierten Quartal auch noch weiter runtergehen können? Danke.
Gut, vielen Dank. Ich gebe gleich weiter an Herrn Peter.
Also Herr Engelmann, wir haben unsere Erwartung an den Free Cashflow nicht gesenkt. Wir sind genau auf dem Wert, den wir auch vor wenigen Monaten schon miteinander hier in der gleichen Runde besprochen haben. Zum Thema Dividendenzahlung. Sie können sich wahrscheinlich meine Antwort schon vorstellen. Wir werden uns wie immer im ersten Quartal Vorstand und Aufsichtsrat zusammensetzen, dann entsprechenden Vorschlag erarbeiten. Was fließt in diesen Vorschlag ein? Zum einen haben wir eine Zielausschüttungsquote von 30-40% des Konzernjahresüberschusses. Es fließen auch andere Faktoren ein, wie Ergebnisqualität, wie richtigerweise von Ihnen erwähnt, Cashflow-Performance und natürlich auch die Einschätzung an die zukünftige Geschäftsentwicklung. Und auf der Basis treffen wir dann die Entscheidung.
Gut, vielen Dank, Herr Peter. Herr Engelmann, da war ja noch eine kurze Frage bezüglich Volumenplanung Europa.
Ja. Also Sie haben
Herr Peter, ja.
Volumenplanung Europa. Vielleicht nochmal zunächst mal, wie sind wir in den drei großen Georegionen unterwegs? Ich denke sehr, sehr stark in China, auch gut unterwegs, insbesondere auch unterstützt durch unser sehr komplettes SUV-Portfolio in den Vereinigten Staaten, wo gerade Fahrzeuge wie X3, X4, X5, X7 eine sehr wichtige Rolle spielen. In Europa haben wir aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein leicht rückläufiges Absatzvolumen, wobei Deutschland sich positiv entwickelt, dort leicht positiv, hier insbesondere X-Modelle und UKL. Was die Entwicklung in Europa im vierten Quartal unterstützen wird, und deswegen sind wir hier nicht pessimistisch, ist die Einführung von wichtigen Modellen, gerade für Europa wichtigen Modellen, wie dem Dreier Touring und dem Einser. Das sind Fahrzeuge, die fast zu einem ganz, ganz hohen Prozentteil in Europa vermarktet werden, die neu auf den Markt gekommen sind. Und hier ist hier entwickelt sich Auftragseingang absolut in Line mit unseren Erwartungen.
Gut. Letzte Wortmeldung bitte.
Die nächste Frage ist von Edward Taylor, Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Herzlichen Dank. Ich hätte eine Frage zur Jahresproduktion vom X7. Stimmt es, dass die eigentlich von Händlern schon abgenommen wurde? Und ist das vielleicht ein Grund für die Zuversicht, dass es mit der Marge, mit dem Korridor doch noch klappt? Danke.
Vielen Dank, Edward Taylor. Das ist natürlich die richtige Frage für den Vorstandsvorsitzenden. Als letzte Antwort, Herr Zipse, bitte.
Ja, also Herr Taylor, der X7 ist ein außerordentlich erfolgreiches Produkt. Und wir sind momentan an der Grenze der Produktionskapazität in unserem Werk in Spartanburg, sodass wir eigentlich momentan mit der Produktion nicht ganz hinterherkommen, weil der Marktbedarf sehr hoch ist. Das ist erstmal ein sehr, sehr gutes Signal. Und alle Märkte weltweit, die dieses Fahrzeug im Angebot haben, überraschen uns mit dem hohen Auftragseingang, weil es eben ein Fahrzeug ist, das sehr, sehr breit eingesetzt werden kann. Es ist ein Familienfahrzeug. Es ist also nicht nur ein Fahrzeug, das man einfach nur als Premiumfahrzeug hat, sondern es ist ein sehr praktisches Fahrzeug. Insofern unterstützt es unsere Strategie, im Luxussegment bei uns breiter aufzustellen und insbesondere die 6- und 7-sitzigen Fahrzeuge haben sehr, sehr hohe Nachfrage und das stimmt uns zuversichtlich für dieses Jahr, aber auch für nächstes Jahr, dass dieses Fahrzeug sich weiter sehr, sehr gut entwickeln wird.
Gut, vielen Dank, Herr Zipse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Danke, Servus.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.